Wir gehen heute weiter beim, im Salomo, im Kapitel 1, Vers 12. Letzte Woche haben wir nur 11 Verse gemacht, heute machen wir schon 2 Kapitel, sogar ein bisschen mehr. Und nächste Woche machen wir 3 Kapitel, wir steigern uns jede Woche. Gell? Ich habe euch wieder 4 Zettel gegeben, so ein bisschen eine Übersicht für den Obenteit. Und schlagt es bitte auf, wenn ihr Bibel dabei habt, Prediger Kapitel 1. Prediger Kapitel 1. Schau, Regina, da vorne sind noch Plätze frei. Ah, nein, da ist noch einer, ja. Schau, Regina, da den Sessel wegen wahrnehmen. Schau, Regina, da ist noch einer. Da ist noch einer, Hilda. Sehr gut. Da habe ich da halt im Blickfeld, gell. Da hinten ist noch einer, genau. Okay. Du, schau, Hilde, da habe ich noch einen Sessel. Ist sonst auch nicht so geschammig. Ist es so. Okay. Schlagt bitte auf, Prediger Kapitel 1 und Vers 12. Wir haben letzte Woche festgestellt, das Leben ist sinnlos. Er sagt das 30 Mal, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, es ist alles sinnlos. Dann hat er uns erklärt, warum. Er hat uns erklärt, das Leben ist mühsam, es ist zerbrechlich, es ist sich dauernd wiederholend, es ist unersättlich, es ist unveränderlich und es ist unbedeutsam. Und dann sagt er, im Vers 12, jetzt erklärt er uns, warum er das sagt. Und er sagt, ich erkläre in Kürze, was ich alles probiert habe und warum ich zu dem Schluss gekommen bin. Letzte Woche vielleicht haben ein paar gesagt, na, so sinnlos ist es auch wieder nicht. Es ist aber tatsächlich so sinnlos. Und er erklärt uns jetzt, warum das so ist. Und er bedient sich zweier Methoden, mehr haben wir übrigens nicht an der Welt. Die zwei Methoden, deren sich die Wissenschaft heute bedient, das ist Studieren und Probieren. Mehr haben wir nicht. Akademisch ausgedrückt heißt es die theoretische und die empirische Methode. Es klingt zwar besser, macht es aber nicht besser. Es ist das Gleiche. Grunde, ist noch irgendwo ein Platz frei? Keine mehr. Du müsst auf dem Boden sitzen, ja, oder irgendwo. Oder warte, du hast da hinten auf dem Tisch, kannst du den kaufen. Du drückst den Tisch ein bisschen um, gell? Da tut es auch, genau. Und jetzt sagt er uns die zwei Methoden, die er ausprobiert. Zuerst geht er zum Studieren die theoretische Methode. Und die schauen wir uns jetzt an. Kapitel 1 und Vers 12. Das ist einmal die theoretische Methode, die er da anwendet. Ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Und ich richtete mein Herz darauf, in Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, das nennt man Studieren, was unter dem Himmel getan wird. Ein übles Geschäft hat Gott da den Menschenkindern gegeben, sich darin abzumühen. Ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden und siehe, alles ist Nichtigkeit, alles ist sinnlos und ein Haschen nach Wind. Gekrümmtes kann nicht gerade werden und Fehlendes kann nicht gezählt werden. Ich sprach in meinem Herzen und sagte, ich nun siehe, ich habe die Weisheit vergrößert und vermehrt, mehr als jeder, der vor mir über Jerusalem war, und mein Herz hat in Fülle Weisheit und Erkenntnis geschaut. Auch richtete ich mein Herz darauf, Weisheit zu erkennen und Erkenntnis von Tollheit, Dummheit und Torheit zu haben. Doch erkannte ich, dass auch das nur ein Haschen nach Wind ist. Denn wo viel Weisheit ist, ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, der mehrt seinen Kummer. Er sagt dann im Vers 13, ich richtete mein Herz darauf, in Weisheit alles zu erforschen. Das heißt, Salomon hat sich wirklich bemüht. Er hat sich total bemüht, wirklich herauszufinden, was dieses Leben zu bieten hat. Und er hatte die besten Voraussetzungen. Wir wissen von Salomon, er war der weiseste Mensch im Osten. Könige sind zu ihm gefahren, um von ihm zu lernen. Und er ist überall eingetaucht in die ganze Palette von Philosophie, Theologie, Spekulation. Alles hat er erforscht. Übrigens, ich habe das dazu geschrieben, das Wort Weisheit hat in der Bibel zwei Bedeutungen. Das ist wichtig. Weisheit hat erstens nichts zu tun mit Intelligenz. Ich kenne intelligente Menschen, die sind hochintelligent, aber sehr unweise. Wie sie ihre Entscheidungen treffen, wie sie ihre Kinder erziehen, wie sie in der Ehe leben, ist extrem unweise. Hochintelligent, aber unweise. Dann gibt es Menschen, die sind vielleicht relativ, bei uns sagt man, einfach gestrickt. Das sind nicht die intelligentesten Menschen, aber wisst ihr was? Ich kenne solche, die leben ein extrem weises Leben. Die erziehen ihre Kinder gut, die haben eine glückliche Ehe, die haben ein gutes Umfeld und sind eigentlich glückliche Menschen. Darum, wenn Weisheit steht, hat nichts mit Intelligenz zu tun. Und Intelligenz generell in der Bibel heißt, Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Das heißt, weise ist ein Mensch, der Gott fürchtet, der Gott kennt und ihn liebt. Das ist in der Bibel Weisheit. Aber im Buch Prediger bedeutet Weisheit was anderes. Darum habe ich dazu geschrieben, Weisheit, so wie es hier gebraucht wird, heißt, dass man diese Welt und ihr Geschehen versucht, gedanklich zu erforschen und zu erfassen. Das bedeutet Weisheit hier in diesem Buch. Nur damit wir da nicht durcheinander kommen. Das ist übrigens der Geist der Aufklärung. Das hat so begonnen mit Immanuel Kant, hat er geheißen. 1724 ist er geboren, bis 1804 er gelebt. Und der hat gesagt, der Mensch muss anfangen zu denken. Ihr müsst denken, hat er gesagt. Und er hat gesagt, Faulheit und Feigheit ist der Grund, warum die Menschen nicht aufgeklärt sind. Habe Mut, dich deinen eigenen Verstandes zu bedienen. Und dann hat er dazu geschrieben, ohne die Leitung eines anderen. Das heißt, Gott brauchst du auch nicht. Denk nur für dich. Du brauchst sonst niemand. Du musst nur mutig sein zu denken. Kant hat ermutigt zu denken. Das ist richtig. Aber er hat ermutigt, ohne Gott zu denken. Das ist falsch. Das ist ungefähr so, wie wenn du deinen Teenager aufklärst über Sex. Ich kann mich aber noch erinnern, in der Volksschule, der Rundhammer hat er geheißen, der Direktor. Einmal hat er versucht, über Sex zu reden. Raut ist er geworden. Hat er nicht viel Wasser braucht. Und wir sind als Kinder, haben uns damals schon gedacht, interessant, warum der so rot wird oder und so weiter. Aber wenn du deinen Teenager über Sex aufklärst, ohne Moral, das ist genau dasselbe. Wenn du über Sex redest, als wäre es eine mechanische Sache und nicht darüber redest, dass Sex viel mehr bedeutet, dass es Gefühle involviert, Ängste, Bindungen. Das merkt man, wenn jemand vergewaltigt wird. Ja, wenn es nur was Mechanisches ist, ja, dann ist ja kein Problem. Warum bringen sie dann, wir vor ein paar Jahren am Gletscher haben wir ein Dirndl gefunden in der Gletscherspalte, die was sie reingelegt hat, Tabletten genommen hat und der Frau war 17 Jahre, ein bildhübsches Mädchen ist vergewaltigt worden. Darum hat sie sich umgebracht. Wenn Sex nur was Mechanisches ist, ja, dann ist ja wurscht. Ist ja viel mehr. Und wenn dieses Leben nur mechanisch zu erfassen ist, ja, dann ist es nicht viel. Es ist aber viel mehr, das wissen wir alle. Und da ist der Immanuel Kant und die ganze Aufklärung kurz gekommen. Sie hat versucht, die Welt zu erklären ohne Gott. Aber genau das probiert der Prediger. Er sagt, wir schauen uns nur diese Erde unter der Sonne an, dieses Leben unter der Sonne ohne Gott. Und jetzt versuchen wir da einen Sinn zu finden. Und Folgendes sagt er. Da sehen wir jetzt beim Punkt A, Vers 13 sagt er, Ich richtete mein Herz darauf, in Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel getan wird. Und jetzt kommt eine Schlussfolgerung. Ein übles Geschäft hat Gott da den Menschen gegeben, sich darin abzumühen. Erstens, sagt der Prediger, das Leben ist sinnlos und Gott ist schuld daran. Gott hat den Menschen ein übles Geschäft gegeben. Es überrascht mich übrigens immer wieder, wenn Menschen, auch in unserer Gegend, die fragen nie nach Gott. Aber wenn plötzlich ein Schicksalsschlag kommt, ihr Kind stirbt, Ehepartner stirbt, weißt du, was das Erste ist, was man oft hört? Warum hat Gott das zulassen? Sonst fragen sie nie nach Gott. Aber plötzlich muss Gott herhalten als der böse Mann. Das ist interessant. Das Leben ist mühsam, Gott ist schuld dran. Du bist schuld. Obwohl man ihn nie dankt, wenn es einem gut geht. Aber das nur nebenbei. Der Prediger sagt, dieses Erdenleben ist ein übles Geschäft. Warum? Weil er sagt, ich habe mit Weisheit alles erforscht und ich habe nichts ausgebraucht. Der Goethe hat das so schön gesagt. Der Goethe, ich kann es nicht zitieren, aber er hat ein paar nette Sachen gesagt. Er sagt, ich habe nun, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Und das stimmt. Du kannst alles studieren, was den Sinn des Lebens anbelangt, bist du so klug wie zuvor. Der Prediger kommt genau zu derselben Einsicht. Er sagt, es ist ein übles Geschäft, was Gott uns in diesem Leben zumutet. Vers 14 sagt er dann, Leisman, ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden, unter der Sonne. Unterstreicht sich das immer. Und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Der Ausdruck Haschen nach Wind kommt oft. Das ist wie, wenn der Wind geht und du probierst den Windfänger. Da kannst du nur so schnell sein, es wird dir nicht glücken. Es ist ein Haschen nach Wind. Und er sagt, das Leben ist sinnlos und es bleibt sinnlos. Der Sokrates war kein blöder Mensch. Er hat den berühmten Satz geprägt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das klingt zwar ganz nett, aber ermutigend ist nicht unbedingt. Warum bleibt Philosophieren letztlich so sinnlos? Es gibt zwei Gründe. Erstens, du kannst alles in dieser Welt erkennen, aber es wird den Menschen nicht verändern. Das ist ein Problem. Zweitens, du kannst philosophieren, soweit du willst. Ohne Gott wirst du nie wissen, woher du kommst, warum du da bist und wohin du gehst. Du wirst nie wissen. Der Voltaire, das war ein französischer Philosoph, war ein Gegner vom christlichen Glauben. Der hat es ganz schön platt gesagt. Er hat gesagt, Gott hat uns in die Welt gesetzt, damit wir uns amüsieren. Alles andere ist platt und scheußlich und erbärmlich. Und in seinem Grübeln über Gott und die Welt kommt er zu dem Schluss. Alles um euch, alles in euch ist ein Rätsel, dessen Lösung zu erraten dem Menschen nicht gegeben ist. Manchmal bin ich nahe daran, in Verzweiflung zu versinken, wenn ich bedenke, dass ich nach allem Forschen nicht weiß, woher ich komme, was ich bin, wohin ich gehe und was aus mir werden wird. Er sagt, ich komme nicht drauf. Und der Grund, Punkt C, lesen wir im Vers 15, Gekrümmtes kann nicht gerade werden, und Fehlendes kann nicht gezählt werden. Gekrümmtes kann nicht gerade werden. Das Problem ist, der Mensch ist krumm und eigentlich wissen wir, der Mensch soll eigentlich gerade sein. Hilfreich, edel und gut. So sollte der Mensch sein. Das weiß jeder normale Mensch. Der Mensch sollte hilfreich, edel und gut sein. Die Tatsache ist, wir sind es nicht. Und was noch schlimmer ist, alles Nachdenken hilft uns nicht, diesen Zustand zu ändern. Du kannst so viele Kinder haben, wie du willst, die werden alle sündig bleiben. Die wachsen auf und deren lernen, obwohl du es ja nie beigebracht hast. Deine Kinder wachsen auf und steuern, obwohl du es ja nie gesagt hast. Es wird nicht gerade. Wenn studieren was bracht, dann müssen Pädagogen und Psychologen die glücklichsten Familien haben. Wenn Psychologie studieren, was hilft, müsste jeder Psychologe eine glückliche Familie haben. Die Tatsache ist, dass der Großteil der Psychologen eine Katastrophenfamilie hat. Ja, warum? Jetzt hat er sein Leben lang studiert, wie man das tut. Die Pädagogen, die was die Erzieher sind, ja, die sollten ja wissen, wie es geht. Ja, schaut mal, die Kinder fangen keine Lehrer. Ich meine, viel besser sind die auch nicht, das wissen sie nicht. Gell? Gekrümmtes kann nicht gerade werden. Wisst ihr, dass ein Soziologe einmal gesagt hat, das hat mir gut gefallen. Er hat gesagt, er hat speziell über das deutsche Volk hat er eine Studie gemacht, aber das gilt, glaube ich, für alle von uns. Er hat gesagt, wir haben unsere Augen nach innen gedreht. Wir schauen eben nach innen. Du stehst dir früh auf und denkst dir, tut mir was weh? So fängst du schon, gell? Es geht eben nur um mich. Ich habe meine Augen nach innen gedreht. Den ganzen Tag über, es geht um mich. Und wisst ihr was? Immer wenn man so im Stress ist, man schaut nur, ah, die Probleme, der Termin, da soll ich fertig werden, den soll ich anrufen, da soll ich noch hingehen, den soll ich besuchen. Und du traust deine Augen nach innen. Was ich oft tue, ich gehe dann spazieren und wirklich körperlich hebe meine Augen auf und schaue nach außen. Ich war so beim Skitouren gehen, ja, da kann man auch, wenn man so ein bisschen trainiert, schaut man gleich im Boot rein und graubt dahin. Und nachher gar einmal denkt man sich, ja, es gibt ja was anderes auch noch außer meine Ski. Und man schaut auf und sieht, da ist noch eine Welt rundherum. Mir gefällt so Psalm 121, wo steht, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich hebe meine Augen auf. Aber wir sind krumm, wir haben die Augen nach innen gedreht, sagt der Prediger. Jetzt schalte ich mal das Ding da, vielleicht hilft es. Ein bisschen ein Luftzug, wenn es tut. Das Zweite, was der Prediger sagt, was ein Problem ist, gekrümmtes kann nicht gerade werden, sagt er im Vers 15. Fehlendes kann nicht gezählt werden, sagt er. Das zweite Problem ist, dass uns, egal wie viel wir studieren, uns über was angeht. Wir können das Universum nie ganz verstehen. Er sagt, das Fehlende kann nicht gezählt werden. Wisst ihr, warum wir das Universum nie ganz verstehen werden? Er hat einen ganz einfachen Grund. Weil wir selbst Teil davon sind. Das ist so, wie wenn du ein Bild studierst, aber du bist selber ein Putzel im Bild. Als Putzel im Bild kannst du das Bild nicht studieren, weil du bist selbst Teil davon. Du kannst nicht objektiv aufs Bild schauen, weil du bist im Bild. Der Pascal hat gesagt, ihr sitzt selbst im Boot. Das ist das Problem. Und ich denke mir oft, wenn ich mir so Universum anschaue, kennt ihr eh von Fernsehen, das ist eine super Sendung, taugt mir total. Aber oft denke ich mir, es ist schon interessant, mit welcher Arroganz und Sicherheit sie Dinge behaupten, die man nur erahnen kann. Du kannst es nicht behaupten, es geht nicht. Und ein bisschen mehr Bescheidenheit in diesen Dingen würde uns gut zu Gesicht stehen. Übrigens, manchmal werden Christen beschuldigt, ja, ihr Christen, ihr behindert uns am Studieren, weil ihr sagt selber, wenn man es nicht erklären kann, ja, das ist Gott. Das stimmt aber nicht. Die Bibel ermutigt uns zu studieren und Wissenschaft zu betreiben. Psalm 111, Vers 2 zum Beispiel, lesen wir, groß sind die Taten des Herrn, zu erforschen von allen, die ihre Lust an ihm haben. Wir sollten Dinge erforschen, wir sind dazu angehalten, aber wir sollten auch entdecken, ganz werden wir es nicht ergründen. Nur einer ist von außen auf die Erde gekommen und nur der kann objektiv auf die Erde schauen und das ist der Sohn Gottes. Er ist der Einzige, der es objektiv sehen kann. Wir sind nur Teil vom Bild und darum immer beschränkt. Dann Vers 17 und 18, Punkt E. Weder Wissen noch Dummheit ist die Antwort. Er sagt da nämlich im Vers 17, auch richte dich mein Herz darauf, Weisheit zu erkennen und Erkenntnis von Tollheit oder Dummheit und Torheit zu haben. Doch erkannte ich, dass auch das nur ein Haschen nach Wind ist. Er sagt dann im Vers 18, Entschuldigung, wenn wir mal lesen, denn wo viel Weisheit ist, ist viel Verdruss. Wer Erkenntnis mehrt, der mehrt Kummer. Er sagt, da wo viel Weisheit ist, der Mensch, der viel weiß, hat eigentlich nur mehr Verdruss. Und eigentlich der, was weniger weiß, ist gar nicht viel schlechter dran. Der ist nicht so viel belastet. Der kann sich mit weniger zufrieden geben. Und es ist auch so, als junger Mensch glaubt man noch, da gibt es ein Lebensgeheimnis. So als 18-Jähriger, ja, da sind wir heute halt auf Kanada geflogen, Ferchel Franz Gleswilli und ich. Aber ich denke, irgendwie da drüben, da muss es auch wohl was geben, da Holzhocken oder irgendwie was da drüben. Das muss ja wohl erfüllen. Aber da bist du sehr schnell ernüchtert. Es ist nicht mehr. Und je länger du lebst, desto mehr erkennst, das Leben hat nicht viel zu bieten. Es gibt nicht viel. Das glaubt man so jungen noch. Ich denke mal, im Johannes 6, das gefällt mir so, wo Jesus eine Predigt über Nachfolge hält und Tausende sind Jesus nachgefolgt. Und nach der Predigt, steht in der Bibel, Johannes 6, alle sind von ihm weggegangen. Alle, Tausende. Und dann sagt Jesus zu seinen 12 Jüngern, sagt er, ihr 12, wollt ihr auch weggehen? Ihr könnt weggehen, ist okay. Und der Petrus hat dann gesagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Der Petrus war schon alt genug, der hat sich einmal umgedreht, hat alles angeschaut, was es in der Welt gibt und hat erkannt, es gibt nicht viel. Wisst ihr was, das hilft mir manchmal. Ich habe manchmal extreme Zweifel. Manchmal denke ich mir, das ganze Bibel und Wort Gottes, das ist alles ein Blödsinn. Das stimmt alles nicht. Die Zweifel plagen mich oft. Aber was mir dann hilft, dann denke ich mir, wenn das nicht stimmt, was für Alternative habe ich? Und du stellst fest, es gibt keine Alternative. Diese Welt hat nichts zu bieten. Du hast Worte des ewigen Lebens. Dann kommen wir zum Zweiten, zum Probieren. Studieren hat nicht geholfen, das hätten wir vorbei auch schon gewusst. Hilft meistens nicht gar viel. Jetzt denkt er sich, dann werden wir halt probieren. Kapitel 2, Vers 1. Lesen wir mal die ersten 8 Verse. Ich sprach in meinem Herzen, wohlan denn, versuch es mit der Freude, genieße das Gute, aber siehe, auch das ist Nichtigkeit. Zum Lachen sprach ich, unsinnig ist es, und zur Freude, was schafft die? Ich beschloss in meinem Herzen, meinen Leib durch Wein zu laben, während mein Herz sich mit Weisheit beschäftigte, und die Torheit zu ergreifen, bis ich sehe, was den Menschenkindern zu tun gut wäre unter dem Himmel, die Zahl ihrer Lebenstage. Ich unternahm große Werke. Ich baute mir Häuser. Ich pflanzte mir Weinberge. Ich machte mir Gärten und Parks und pflanzte darin die unterschiedlichsten Fruchtbäume. Ich machte mir Wasserteiche, um daraus den aufsprießenden Wald von Bäumen zu bewässern. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte Hausgeborene. Auch hatte ich größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und Schätze von Königen und Ländern. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügungen der Menschenkinder, Frau und Frauen. Man konnte jetzt sagen, Salomo, das hätte der gleich sagen können, dass das Studieren nichts bringt. Du musst es ausprobieren, du musst das Leben genießen. Ich hätte gleich sagen können, Salomon, es ist die Freude, die macht das Leben sinnvoll. Und so versucht es. Er sagt im Vers 1, ich versuche es mit Freude und ich genieße das Gute. Er hat dann versucht, mit Wein, mit Trinken. Ich denke, vielleicht hilft das ein bisschen. Er hat dann gesagt, mit Torheit. Er ist da hingekommen, hat er gesagt, wenn es die Weisheit nicht bringt, dann ist vielleicht die Dummheit. Vielleicht bin ich zu vernünftig. Ich muss einmal Sachen tun, was so richtig blöd sind. Vielleicht bringt das was. Vielleicht bin ich ganz auf dem falschen Weg. Er hat es mit Dummheit probiert, mit Torheit. Gibt es ja bei uns halt auch, irgendwo die Aussteiger. Die was dann sagen, nein, das arbeiten, da bis zur Pension gehst, was kriegen wir es überhaupt und so weiter. aussteigen, Indien, irgendein Tempel mich hinhucken oder was weiß ich. Hat er alles probiert, der Salomon. Übrigens, es gibt Schulen der Psychiatrie heute, die sagen, Ausgelassenheit ist ein Weg, mit der Realität zurechtzukommen. Und zu dem Psychiater gehst, zu den Gurken, der sagt, du musst laut schreien. Schrei laut, dann geht es dir gar besser. Den anderen zwei geht es zwar nicht mehr gut, aber Hauptsache dir. Wenn du dich zornig fühlst, musst du deinen Zorn auslassen. Ausgelassenheit, das ist die Antwort. Wie die Umwelt ausschaut, ist egal. Und der Salomo sagt, das habe ich alles probiert. Und wisst ihr, was meine Schlussfolgerung ist? Es ist nichtig, es ist unsinnig und es schafft nichts. Okay, hat nicht hingekaut. Jetzt sagt er, B, probieren wir mal was anderes. Jetzt probieren wir es mit ganz was Gutem und mit dem können wir uns gut identifizieren. Schaffen. Jetzt nehmen wir arbeiten. Das Problem der meisten Menschen ist, sie denken zu viel und arbeiten zu wenig. Menschen mit Problemen sind Menschen mit zu wenig Arbeit. Sie sollen ein bisschen mehr arbeiten, dann haben sie keine Probleme. Das ist so die gängigste Meinung in unserer Kultur. Da sagt er, Vers 4, ich unternahm große Werke, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten, Parks, Fruchtbäume, Wasserteiche und so weiter. Weil wie bei uns auch ist, du bist, was du geschaffen hast. Du hast geschaffen hast, dann bist du, aber wenn du nichts geschaffen hast, bist du nicht. Und was der Salomo sagt, totaler Blödsinn. Die Bibel ist zwar ganz klar übrigens, was Arbeit anbelangt. In 2. Thessalonicher 3,10 steht, wenn jemand nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen. Die Bibel sagt mir, wir sollen arbeiten. Arbeit schafft auch politische und wirtschaftliche Stabilität. Keine Frage. Aber, wenn du den Sinn des Lebens in der Arbeit suchst, dann bist du ein betrogener Mensch. Es wird dir kein Stück Sinn geben. Und wisst ihr, das kennen wir ja. Gell, so, jemand, der geht bauen. Ich kann selber auch nicht sagen, dass ich so gehen tue. Das ist auch ganz gehen. Und dann denkt man sich, ah, das war fest, oder? Noch so ein Häusl dazu oder so, gell? Dann haut man es und dann denkt man nach zwei Jahren, soll man ein bisschen zubauen oder umbauen? Oder ein Biotop bei ihm machen? Ein Carport oder eine Sauna? Dann hast du das. Dann kommt das nächste, unterirdische Gang, weil drüber gehen soll man nicht mehr. Und wisst ihr, was der Prediger sagt? Das Auge wird nie satt vom Sehen. Du kannst bauen, so viel du willst, wenn du mit einem fertig wirst, dann brauchst du das nächste. Es ergibt keinen Sinn letztlich, sagt er. Dann denkst du dir, okay, bringt da nichts, jetzt versuche ich es nochmal was anderes. Mit C, jetzt versuch das mit Macht. Vers 7 und 8 sagt er, okay, jetzt habe ich es rausgefunden. Ich kaufte Knechte und Mägde, hatte Haus geboren, hatte größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die von mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir Silber, Gold, Schätze, Könige, Sänger, Sängerinnen und Frauen. Nichts erhöht das Adrenalin von Menschen mehr als wie die Ausübung von Macht. Und wisst ihr was, das sind wir alle gleich. Gibt keine Ausnahme. Ob der Bettler in Kiew oder der Präsident von Amerika, jeder hat sein Gebiet, das er verteidigt und wo er Macht ausübt. Der Gottesdienstbesucher oder der Pfarrer, ganz egal, jeder hat seinen Bereich. Paul Tournier, das ist ein Psychologe, der gefällt mir ganz gut, Schweizer, der hat gesagt, es ist eine Tatsache, dass wir alle, ohne es zu wissen, motiviert sind durch einen starken Willen nach Macht. Und diesem Willen ist kein Hindernis zu groß. Das wissen wir vielleicht nicht, aber von dem werden wir getrieben. Die Sehnsucht nach Macht. Und Salomo probiert es, Macht über Menschen, Macht durch Besitz und Macht durch Sex. Die drei Dinge hat er durchprobiert. Er hat Diener gehabt, er hat Angestellte gehabt zu Tausenden. Übrigens, im 1. Könige 5, Kapitel 2, Vers 2 und 3, kannst du es dann nachlesen, lesen wir jetzt nicht. Wisst ihr, was der Salomo verdient hat? Es ist enorm. Der Salomo, der König von Jerusalem, sein täglicher Proviant, den er für die Steuergelder gekriegt hat, hat ausgereicht, um 10.000 bis 20.000 Menschen zu unterhalten. Nur für sich und seinen Palast. Da ist ja der Schüssel wie der arme Mensch dagegen, gell? Das ist ja recht bescheiden, unsere Leben. Er hat die Möglichkeit gehabt, die Macht voll auszuüben. Er hat das Geld gehabt, dann hat er nicht nur das Geld gehabt, er hat dann, damals hat es die Harem gegeben, er hat nicht nur 70 gehabt, so wie die Moslem gehen hätten in den Himmel, er hat 700 und 300 gehabt. 1000 Frauen, was nette gehabt haben. Und hat er alles probiert, er hat Sängerinnen gehabt, Sänger, Playboy, kennst du das Playboy-Magazin, ist nichts Gescheites. Aber die Mentalität hat der Salomo auch schon gehabt, das ist nichts Neues. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das hat es alles schon gegeben. Es war alles schon da. Und er probiert das aus und sagt, kommen wir zur Zwischenbilanz, Seite 2. Das heißt Seite 8 für Eng. Das ist die Zwischenbilanz seiner Versuche. Vers 9 bis 11, lesen wir die durch. Da sagt er, und ich wurde größer, Vers 9, und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Dazu verblieb mir die Weisheit. Ich bin nie blöd worden dabei. Alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe. Und das war mein Teil von all meiner Mühe. Und ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht, und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte, und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Es gibt also keinen Gewinn unter der Sonne. Er sagt hier zwei Dinge. Die Zwischenbilanz ist die, und zwar A, Salomons momentaner Genuss. Er sagt im Vers 9 und 10, sagt er, ich war reich und so weiter, bin weise geblieben, ich habe mein Herz nichts vorenthalten. Und dann sagt er, ich versagte meinem Herzen keine Freude, mein Herz hatte Freude von all meinen Mühen und das war mein Teil von der Mühe. Mit anderen Worten sagt Salomo, eigentlich habe ich es geschafft. Ich bin Nummer 1 in meinem Land, ich bin der reichste, weiseste und begehrteste Mann im Land. Ich bin nicht blöd worden dabei, ich bin weise geblieben, ich habe mir alles gegönnt, aber dann stellt er fest, die Freude ist nur kurz und vorübergehend. Es ist ja so, das wissen wir alle, etwas zu schaffen bringt schon eine Freude. So ein Häusl baut, oder wo man sich ein Auto da leisten kann, falls man sich da leisten kann. Und wisst ihr, was oft geht, gell, wenn man Häusl baut? Da hebt man den Keller aus, da steht man und schaut. Ja, dann holt man die Frau, schaut da und so. Interessiert es meistens nicht so. Dann betoniert man den Keller auf, dann schaut man wieder. Gell? Man steht und schaut. Installiert man, steht und schaut, geht wieder durch und schaut. Dann haben wir den ersten Trick, dann steht man und schaut man wieder. Ist alles das Gleiche eigentlich. Bis zu den ersten Holzdecken, da ist noch die Frau auch schon begeistert, sie was sieht. Und eine Zeit lang hat man echt eine Freude damit. Aber wenn alles fertig ist, ein Jahr oder zwei später, so, was kommt man jetzt da? Es geht immer so weiter. Er sagt, das Schaffen bringt schon eine Freude. Das will ich nicht verleugnen. Aber nur für ganz kurze Zeit. Es ist vorübergehend. Und darum, Nummer B, Salomons bleibender Frust im Vers 11. Sagt er, ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht haben und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht habe und siehe, es war alles umsonst, ein Haschen nach Wind. Es gibt keinen Gewinn unter dieser Sonne. Wisst ihr, was interessant ist, wie der Salomo geschaut hat auf alles, was er geschaffen hat. Letztlich hat er gesagt, alles umsonst. Ich bin ein alter Mann jetzt mag ich nicht mehr.
Alles umsonst.
Als Gott die Erde geschaffen hat, in 6 Tagen, sagt die Bibel, das lesen wir in der Bibel, als Gott alles geschaffen hatte, sagte Gott, sehr gut. Das ist interessant. Wie Gott geschaffen hat, hat er gesagt, sehr gut. Wie Salomo geschaffen hat er gesagt, sinnlos. Wisst ihr, was wir daraus lernen? Alles, was Gott schafft, ist ewig und darum sinnvoll. Alles, was der Mensch schafft, ist nur von kurzer Dauer und kann daher nie befriedigen. Und Jesus hat gesagt, Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr braucht mich, wenn euer Lebenswerk einen Sinn haben soll. Und ich habe da was, ich habe es aufgeschrieben, Charles Bridges, ich lese es mir denk durch. Das hat mir gefallen, was er gesagt hat. Er hat gesagt, verwechsle nicht den Glanz dieser Welt mit wahrem Glück. Gott will, dass wir uns an unserer Arbeit und deren Früchte erfreuen, dass wir unsere irdischen Segnungen genießen, nicht aber, dass wir in ihnen unsere Ruhe suchen. Ein momentanes Vergnügen ist alles, das erwartet werden kann. So lass diese Erde lediglich ein Brunnen sein, nicht aber die Quelle. Lass nicht auf der Erde deine Ruhe sein. Gott hat seinen Erlösten nie einen so armseligen Teil zugedacht. Wahre Freude und Genuss findet sich dann, wenn Gott und der Erretter in deiner Mitte ist. Und der Augustin, der Kirchenvater, hat was Schönes gesagt. Er hat gesagt, gebrauche diese Welt, aber erfreue dich an Christus. Die Welt soll es genießen und gebrauchen, aber deine Freude sollst du in Christus suchen. Wisst ihr was? Immer muss ich sagen, du bist andersrum. Ich freue mich an der Welt und ich gebrauche Christus, dann, wo ich ihn brauche. Und so lebst, wenn ich so lebe, haben wir keinen Frieden. Wir sollen diese Welt gebrauchen und Christus genießen. Freude daran haben, nicht umgekehrt. Den Vers, den habe ich oft für mich selber, da prüfe ich mich am Tag, gebrauche ich heute die Welt und genieße ich Christus oder gebrauche ich Christus nur und genieße die Welt? Es ist ja gut, sich daran zu erinnern, ab und zu, um recht zu leben. Und dann noch, vor der Pause, der relative Vorzug der Weisheit. Und zwar im Kapitel 2, Vers 12 bis 16. Und ich wandte mich um, Weisheit und Tollheit und Torheit zu betrachten. Denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommen wird? Das, was man schon längst getan hat. Und ich sah, dass die Weisheit den gleichen Vorzug vor der Torheit hat, wie das Licht vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen in seinem Kopf. Der Tor aber geht in die Finsternis. Doch erkannte ich auch, dass ein und dasselbe Geschick sie alle trifft. Und ich sprach in meinem Herzen, gleich dem Geschick des Toren wird es auch mich treffen. Wozu bin ich dann so überaus weise gewesen? Und ich sprach in meinem Herzen, dass auch das Nichtigkeit ist. Denn es gibt keine bleibende Erinnerung an den Weisen, so wenig wie an den Toren, weil in den kommenden Tagen alles längst vergessen sein wird und wie stirbt der Weise gleich dem Toren hin. Da vergleicht er Weisheit mit Dummheit. Und er sagt, die Weisheit ist schon ein bisschen besser. Weißt du warum? Weil der weise Mensch hat es ein bisschen leichter in der Welt. Ein weiser Mensch hat einen besseren Umgang mit Menschen und kommt deshalb besser durch. Aber dann sagt er, letztlich ist völlig egal. Er sagt dann im Vers 12, denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommen wird? Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber der Rehoboam war der Sohn von Salomon. Mit einem Satz hat er das ganze Königreich verspielt, was sein Vater aufgebaut hat über Jahrzehnte. Mit einem Satz ist das ganze Königreich niedergegangen. Weil er war sehr unweise, der Sohn des Rehoboam. Und wisst ihr was? In unserer Gegend, ihr wisst es auch, ich hab's das schon gehört, na, sein Leben lang hat er krackert.
nachher sein Bauer, alles verwichst, alles verkauft, nichts ist überblieben, alles umsonst gewesen. Genau so ist es. Du kannst racken, dich abmühen, dein Bestes geben dein Leben lang. Was wird derjenige tun, der nach dir kommt? Und wenn es nicht dein Bauer verhaut, dann hat es wahrscheinlich der Nächste. Verhaut wird es früher oder später sowieso. Es ist ja so. Früher oder später, die Generationen kommen und gehen. Die Königreiche kommen und gehen. Es vergeht. Und der Salomo sagt, jetzt bin ich so weise gewesen, habe so viel gearbeitet, bin jetzt 80 Jahre alt und was tut mein Bub nachher? Verhaut alles. Das ist ja sinnlos, was ich da habe. Seht ihr, das ist der Schluss, zu dem er hier kommt. Und dann sagt er aber, es ist noch krasser, das ist noch sicherer. Da sagt er, Vers 14, der Weise hat seine Augen in seinem Kopf, der Tor geht in die Finsternis, doch erkannte ich auch, dass ein und dasselbe Geschick sie alle trifft. Da sagt er dann in den nächsten Verse, alt zwei sterben. Da hat sein Geld verwichst, hat sein Leben lang nicht viel gearbeitet, aber mit der Arbeitslosen ist eigentlich durchgekommen. Der andere buddelt sein Leben lang wie ein Bläder, baut was auf und dann sterben sie zwei. Beim Begräbnis ist es so, da kriegt jeder eine Begräbnisspruch von 15 Minuten ungefähr. Die guten Taten für den guten Menschen kannst du sowieso nicht euch aufzählen in 15 Minuten. Und weil man beim Begräbnis auch nicht schlecht sagt, sagt man halt über den einen auch ein paar gute Sachen. Und er sagt, was ist letztlich der Unterschied? Das ist, was er hier sagt. Der Voltaire wieder, der was ein bisschen zynisch war, hat ein bisschen krass hat das gesagt. Er hat gesagt, wir sind Luftbälle in der Hand des Geschicks. Wir hüpfen ein paar Mal auf, die einen auf Marmor, die anderen auf Mist und dann ist es aus. Das hat er aber gesagt, solange er gelebt hat. Interessant, wie der Voltaire am Totenbett lag, hat es ein bisschen anders ausgeschaut. Weil da wird es ernst. Da hat er zu seinem Doktor Troch hin, hat er geheißen, gesagt, ich bin verlassen von Gott und Menschen. Doktor, ich gebe dir die Hälfte von allem, was ich habe, wenn du mir noch 6 Monate zum Leben gibst. Sir, Sie haben nicht einmal 6 Wochen, sagte Doktor Trochin. Darauf antwortete Voltaire, dann gehe ich zur Hölle. Das war's. Was man kann im Leben recht lustig über Tod reden, bis du am Totenbett liegst. Dann weißt, es ist aus. Und dann kommt es darauf an, wie du dich entschieden hast. Und der Unterschied zwischen Voltaire und Prediger ist der, dass der Voltaire Gott verleugnet hat und der Prediger kommt zu einer heilsamen Ernüchterung. Lesen wir Vers 17 bis 23. Es ist sehr ernüchternd, aber sehr heilsam. Vers 17, da hasste ich das Leben. Denn das Tun, das unter der Sonne getan wird, war mir zuwider, denn alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Und ich hasste all mein Mühen, mit dem ich mich abmühte unter der Sonne. Ich muss es ja doch dem Menschen hinterlassen, der nach mir sein wird. Und wer weiß, ob der weise oder töricht sein wird. Und doch wird er Macht haben über all mein Mühen, mit dem ich mich abgemüht habe und worin ich weise gewesen bin unter der Sonne. Auch das ist Nichtigkeit. Da wandte ich mich, mein Herz der Verzweiflung zu überlassen, wegen all dem Mühen, mit dem ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Denn da ist ein Mensch, dessen Mühen in Weisheit, in Erkenntnis und in Tüchtigkeit geschieht, und doch muss er sie an einen Menschen als seinen Teil abgeben, der sich nicht darum gemüht hat. Auch das ist Nichtigkeit und ein großes Übel. Denn was bleibt dem Menschen von all seinen Mühen und vom Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn all seine Tage sind Leiden und Verdruss ist sein Geschäft. Selbst nachts findet sein Herz keine Ruhe. Auch das ist Nichtigkeit. Der Prediger war da ziemlich am Ende. Er hat gesagt, ich hasse das Leben, ich hasse mein Mühen, ich bin verzweifelt. Und wisst ihr, was das Paradox, der Widerspruch ist? Dass die tiefsten Zeiten unseres Lebens zugleich unsere Höhepunkte sind. Denn wisst ihr, was Jesus Christus gesagt hat? Und ich bitte euch jetzt, das aufschlagt mit mir.
Johannes 12, 25. Interessant, Jesus hat gesagt zu uns Menschen, Johannes 12, Vers 25, sagt der Herr Jesus, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben hasst, der wird es bewahren. Geht's nur zum Lukas 14. Lukas 14, nun los mal. Lukas 14, Vers 25. Da spricht Jesus Christus und sagt, Lukas 14, 25, es ging aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus sagt, wer sein Leben nicht hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Übrigens, was heißt hassen? Das ist eine wichtige, vielleicht eine Lektion fürs Bibellesen. Es gibt eine Lektion, die ist ganz wichtig. Erkläre niemals leichte Stellen mit schwierigen. Erkläre eine schwierige Stelle immer mit leichten. Wenn hier steht, du sollst Vater und Mutter hassen, was heißt das? Kann das heißen, du sollst Vater und Mutter hassen? Nein, kann es nicht heißen. Wisst ihr, warum nicht? Weil die Bibel von vorn bis hinten hundertmal sagt, du sollst Vater und Mutter lieben. Was heißt dann diese eine Stelle? Hassen heißt, zweitrangig ansehen. In diesem Zusammenhang. Hassen kann heißen, zurückschieben auf den zweiten Platz. Das heißt, wenn Jesus sagt, wer Vater und Mutter nicht hasst, das heißt, ich soll an erster Stelle sein und dann Vater und Mutter, Frau, Kinder und so weiter. Das bedeutet es. Und Jesus sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, das heißt, der was zurücksetzt, der wird es bewahren. Und wisst ihr was? Und das ist das Paradox. Das ist die erste Regung der Weisheit, wenn ein Mensch erkennt, dieses Leben ist es nicht. Es muss mehr geben. Wenn ein Mensch erkennt, dieses Leben hat nicht die Antwort auf den Sinn, erst dann beginnt ein Mensch nach Gott zu fragen. Solange du völlig zufrieden bist mit deinem Leben, solange für dich diese Welt alles ist, wirst du nie nach Gott fragen. Wozu? Erst wenn du dieses Leben hast, wenn du erkennst, es ist nicht das Erste, erst dann wirst du zu Jesus gehen. Und der Prediger in dem Abschnitt sagt, ich habe mein Leben gehasst. Ich habe gemerkt, das Leben ist nicht alles. Das ist Weisheit. Weil dann gehst du erst zu Jesus, vorher nicht. Und wisst ihr, was am schwierigsten ist, mit welchen Menschen zu reden? Menschen, die selbstgefällig und selbstzufrieden sind. Die sagen halt aber, ja, wenn du so meinst, wirst du schon sein. Der Nächste sagt das Gegenteil, sagt er, ja, kann so auch sein. Weil das Leben passt mir, ich brauche nicht mehr. Der wird nie nach Gott fragen. Erst da, wo ein Mensch sein Leben hasst. Und wisst ihr was, jetzt machen wir eine Pause, dann machen wir in der nächsten Stunde kurz das letzte fertig und gehen dann zum Kapitel 3. Okay? Machen wir eine Pause jetzt bis 9 Uhr ungefähr.